Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet AD, ESG, bedarf es neue Strategien. Mir jetzt zugeschaltet ist Julius van Sambeck. Er ist Managing Director und Partner bei Ethios Invest.
Schönen guten Morgen, Herr Bartels. Ich freue mich, mal wieder bei Ihnen sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und wir haben den Podcast ja mit AD ESG überschrieben. Bedeutet also, dass man in den letzten Quartalen, Monaten, Jahren fast schon einen gewissen Rückgang des Interesses an ESG-Investitionen bemerkt hat. Wenn ich Sie jetzt so fragen würde, welche Faktoren könnten denn dazu beigetragen haben, dass ESG auch derzeit nicht mehr so gefragt ist wie vielleicht in den vergangenen Jahren, insbesondere auch 2021?
Ja, das war ein ganz schöner Ritt für alle, die ja schon etwas länger dabei sind und die Dynamiken auch vor der Covid-Pandemie beobachtet haben. Ging es ja dann doch sehr, sehr schnell und dynamisch in Richtung jeder macht Nachhaltigkeit. Und jetzt ist natürlich die ganz große Gegenbewegung eingetreten. Für uns war das nicht vor allen Dingen nach dem Angriffskrieg dann 2022 so überraschend vielleicht wie für andere Marktteilnehmer. Denn es ist letztendlich so, wie es momentan von den allermeisten Marktakteuren verstanden wird, immer auch ein Schönwetterthema, welches beigemengt wird zu bestehenden Strategien, Stichwort ESG Overlay, Integration und andere Wortspiele, die man da sich ausdenkt. Ja, aber was die Faktoren betrifft, ganz konkret denke ich, es ist eine Kombination aus sehr schnell gestiegenen Zinsen, natürlich der Angriffskrieg in 22, der dann ganz andere Ressourcen gebunden hat. Und wir wissen ja alle, wie auch das politische Alltagsgeschäft funktioniert, wenn sie die Ressourcen so stark binden und alles sich natürlich hin zu existenzielleren Fragen dann auch verschiebt, dann bleibt sehr vieles, was man sich vorgenommen hat, auf der Strecke. Und ich denke, da ist maßgeblich eben aus dieser Kombination Angriffskrieg und sehr schnell gestiegenen Zinsen, die ja dann letztendlich auch nochmal so stark angestiegen sind, aufgrund vielleicht auch des Angriffskriegs und den daraus indirekten Folgen, dass diese Faktoren maßgeblich für diesen jetzt doch sehr erkennbaren Rückgang an des Interesses gesorgt haben.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel mehrerer Elemente, ob Underperformance, Greenwashing, politische Fehltritte, Gebäudeenergiegesetz vielleicht als Stichwort, ein Faktor, der ja auch vielen Vermittlern, aber auch Asset-Managern Sorgen bereitet hat, zu schaffen gemacht hat, war und ist die Regulierung. Es findet ja nach wie vor eine gewisse und umfassende Überarbeitung des Regelwerks für nachhaltige Geldanlagen statt. Welchen Einfluss hat auch die Regulierung mit Blick eben auf den Rückgang des ESG-Booms? Wünschen Sie sich da eine totale Revision? Was wären vielleicht auch die Konsequenzen, wenn es auch zu einer kompletten Überarbeitung kommen würde?
Ja, wir haben diesbezüglich eigentlich keine so starke Meinung wie vielleicht andere, die da natürlich immer auch eine Ursache von sehen. Ich möchte vielleicht daran erinnern, dass die aktuelle Regulierung eine Offenlegungsverordnung ist. Wir sprechen also immer von Offenlegen und das im Kontext von Ordnungspolitik ist eine Regulierung, die eigentlich in der Hierarchie doch nicht wirklich in den Markt eingreift. Und das sieht man ja auch, dass das letztendlich keine zu großen Einflüsse auf die Nachfrage hat, zumindest. Es gibt vielleicht eine gewisse Unterscheidung zwischen institutionellem und Retail-Geschäft, aber wenn der Kunde und die Kundin nach wie vor nachhaltige Geldanlagen möchten, dann finden sich ja die Parteien und insoweit sehe ich den Einfluss der jetzigen Regulierung eigentlich als sehr begrenzt an. Wird immer natürlich dann sehr, sehr gerne gezählt, was die Volumen angeht von Artikel 9 Fonds, Artikel 8 Fonds, dass das vielleicht dann auch im Kontext die Abflüsse mit der Regulierung stehen. Das sehe ich anders. Am Ende werden Artikel 9 Fonds momentan aufgrund der finanziellen Performance so stark abgestraft. Und das hat letztendlich überhaupt nichts mit der Regulierung per se zu tun. Also, um die Frage vielleicht auch nochmal zu beantworten, nein, eine totale Revision sehe ich eigentlich als nicht angebracht. Es ist ein natürlich verhältnismäßig hoher bürokratischer Aufwand, der sich bei einer einbrechenden Nachfrage immer weniger natürlich lohnt. Deswegen sehen wir auch die Umkategorisierung dann von Artikel 8 Fonds hin wieder zu Artikel 6, die ja ganz klar passieren. Das ist natürlich dann geschuldet einfach der Abwägung des Unternehmens oder des Unternehmers hinter den Fonds. Aber die totale Revision als solches halte ich nicht für angebracht und es ist eigentlich etwas, was man viel positiver bewerten sollte. Ich möchte vielleicht auch, Sie haben Gebäudeenergiegesetz angesprochen. Wir Deutschen neigen ja immer dazu, alles sehr schlecht zu reden. Auch darüber reden, dass ja jetzt trotz dieser sehr schlechten Kommunikation und der Rhetorik dieses Gebäudeenergiegesetz doch sehr viele positive Veränderungen mit sich bringt. Und meinem Kenntnisstand nach 75% aller neuen Gebäude dann doch mit der Wärmepumpe umgesetzt werden. Also das zeigt auch, dass sehr, sehr viel schlechte Rhetorik da erstmal fließt, aber die Umsetzung langfristig vielleicht doch mit Blick auf die notwendigen Veränderungen gar nicht so verkehrt sind.
Ja, mit Blick auf die verschiedenen ESG-Ansätze oder vielleicht auch, weil wir gerade eben die Regulierung ansprachen und auch das nachlassende Interesse an den verschiedenen Ansätzen. Auch im Morningstar-Webinar, welches ich letzte Woche hatte, hatte man auch schön gesehen, in Anführungszeichen schön, dass die Produkte, die in der Morningstar-Kategorie Sektor Equity Ecology eingeordnet sind, auch mit hohen Mittelabflüssen auch in diesem Jahr nach wie vor zu kämpfen haben, mit Blick eben auch auf die verschiedenen ESG-Ansätze, ob Best in Class, Impacts und was es nicht noch alles da draußen gibt. Welche Strategie, dadurch, dass wir den Podcast ja auch überschrieben haben, bedarf es neue Strategien? Vielleicht zunächst einmal, gibt es denn schon alles, was das Herz begehrt, oder würden Sie sagen, ah ja, da benötigt es vielleicht dann doch nochmal einen anderen Anstrich an von ESG in einem Produkt, oder würden Sie sagen, der Markt ist da schon ganz gut gesättigt mit Ansätzen und Fonds?
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Nein, wenn Sie uns kennen, dann sehen wir das natürlich doch sehr differenziert. Unserer Auffassung nach haben die allermeisten ESG-Ansätze gemäß unserer Definition nichts mit nachhaltigen Investitionen zu tun. Wenn wir beispielsweise davon sprechen, dass eine ESG-Integration mit Ausschlüssen oder Positivkriterien vorgenommen wird, dann basiert das ja in der Regel alles auf ESG-Daten, die mehr als unvollständig sind und auf einer sehr zweifelhaften Qualität dann beruhen. Und ich denke, da muss man ansetzen. Das betrifft sowohl das Kontroversen-Screening als auch das eigentliche ESG-Rating der Agenturen. Und ja, um Ihnen da vielleicht mal ein Beispiel zu geben, da würde ich gerne die von uns im Investorennetzwerk Shareholders for Change bearbeitete Kontroverse von der Swiss Re, der Schweizer Rückversicherung, mal ranziehen. Von der ebenfalls auch im Handelsblatt Business Briefing jetzt mit der Juli-Ausgabe sehr detailliert berichtet worden ist. Und da geht es eben um eine Kontroverse von erheblichem Ausmaß. Um es einfach aus der Abstraktheit mal zu bringen, die von einer NGO aus der Schweiz aufgedeckt wurde, und das Versicherungsgeschäft der Swiss Re in Brasilien betrifft. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, drei von vier untersuchten Ratingagenturen hatten diese Kontroverse vor unserem Engagement noch nicht einmal in ihrer Datenbank erfasst. Also jeder Google-Algorithmus, den man selber kreiert, macht da eine bessere Arbeit als die Ratingagenturen, und das zieht sich durch die Bank. Und erst nachdem dann durch Druck unsererseits da entsprechend Einträge vorgenommen worden sind, ist sie allerdings trotzdem als nicht sehr schwer eingestuft worden, obwohl das eine wirklich sehr schwere Kontroverse ist, de facto. Und die Gründe dafür sind die Methodiken, wie so ein Rating funktioniert. Sprich die Wesentlichkeit auf den Geschäftsverlauf der Swiss Re. Die Swiss Re ist natürlich ein Riesenkonzern, und da wird dann geschaut, was ist die Verhältnismäßigkeit der Kontroverse mit Blick auf das Gesamtgeschäft. Und das ist ein völlig falscher Ansatz, unserer Meinung nach, wenn wir über nachhaltige Investitionen sprechen. Um also da auf Ihre Frage zurückzukommen, kein ESG-Ansatz am Kapitalmarkt folgt aktuell einer wirklich nachhaltigen Investition, wie wir sie verstehen. Und die allermeisten Marktakteure verhalten sich diesbezüglich passiv. Die nehmen das erteilte Rating für bare Münze. Und ein aufgeklärter Kunde versteht das teilweise so etwas weitaus besser, als die Industrie es tut. Und ich denke, das ist auch mitunter mittel- bis langfristig ein riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem, was ja immer wieder aufkommt.
Bedeutet dann auch, dass Ihrer Meinung nach in der Vergangenheit zu viel angekündigt wurde und im Gegenzug zu wenig abgeliefert wurde? Beziehungsweise muss Ihrer Meinung nach auch grundsätzlich, wenn man nachhaltig investieren will, die Erwartungshaltung der Investoren angepasst werden? Stichwort irgendwie Nachhaltigkeit kostet Rendite.
Ja, selbstverständlich. Also absolut. Ich hatte letztens bei Ihnen auch einen spannenden Podcast gehört von einem sehr guten Vorredner. Aber in dieser Hinsicht, was das Stichwort Nachhaltigkeit stärkt Rendite betrifft, auf der kurzfristig-mittelfristigen Ebene, bin ich doch ganz anderer Meinung. Wenn wir von Nachhaltigkeit im wirklich ernsten Sinne sprechen, dann sind erstmal massive Kapitalinvestitionen, also CapEx, vonnöten. Und jeder, der sich mit fundamentalen Bewertungsmethodiken auseinandersetzt, der versteht den Zusammenhang. Wenn wir eine Erhöhung von CapEx in wichtigen, wesentlichen Aspekten des Kerngeschäfts haben, dann bedeutet das im Umkehrschluss erstmal, dass die Eigentümergewinne für die Investorinnen und Investoren fallen. Das ist einfach eine Tatsache. Ob das mittel- bis langfristig dann sich positiv auswirkt, das kann am Ende das Unternehmen nicht beeinflussen, sondern es sind die Rahmenbedingungen. Und wenn wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft und externe Kosten nach und nach mehr internalisieren, dann werden sich diese Kapitalinvestitionen natürlich auf die mittel- bis langfristige Sicht auswirken und positiv auswirken. Aber die allgemeine Aussage, Nachhaltigkeit stärkt Rendite auf der kurzen Sicht, wenn eine Transformation in so vielen Bereichen passieren muss, und das jetzt nicht nur mit Klimaanpassungsstrategien, sondern auch mit Blick auf die Biodiversität Und mit Blick auf soziale Fragen im Wertschöpfungsprozess, also sprich in allen vorgelagerten Stufen, weil letztendlich sind ja die meisten Unternehmen, die investiert wird, dann auch nur die Veredler. Das sind alles am Ende Themen, die sind CapEx-intensive. Und in diesem Kontext muss man das einfach viel besser kommunizieren und sollte aufhören zu sagen, dass das kurzfristig keine Rendite kostet, wenn man die Unternehmen diesbezüglich verändern will.
Jetzt halten wir mal fest, dass man auf jeden Fall aktuell eben eine gewisse Übersättigung spürt, wenn es um das Thema ESG und Nachhaltigkeit geht. Denken Sie denn, dass eben auch ESG in dem Ausmaß zurückkehren kann, man auch perspektivisch mit ESG und Nachhaltigkeit Vertrieb machen kann? Oder ist Ihrer Meinung nach da das Kind bereits in den Brunnen gefallen?
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen tatsächlich eine sehr asymmetrische Entwicklung diesbezüglich, die auseinandergeht, und die Bewegung kommt von unten. Es sind die neuen Generationen, die wirklich ein ernsthaftes Interesse haben an dem Thema und die Nachfrageseite, also es kommt dann diesbezüglich auf die Art des Vertriebs an und auf die Art der Kunden, aber die Nachfrage kommt ganz klar von unten und nicht unbedingt aus den etablierten Strukturen.
Aber bedarf es dafür neue Impulse von außen, von innen? Was bedarf es, damit es quasi wieder vertrieblich funktionieren würde?
Naja, also letztendlich glaube ich, bedarf es vor allen Dingen einer großen Glaubwürdigkeit und einem sich ehrlich machen mit Blick auf das, was ich gerade vorher gesagt habe. Performance ist auf der kurzen Sicht ein Riesenthema. Und das Zweite ist letztendlich auch eine Präzisierung der Ratings und eine Qualitätskontrolle seitens der Asset Manager, die unbedingt durchgeführt werden muss. Das betrifft Ausschlusskriterien, aber das betrifft eben auch die Positivkriterien, die das Rating dann beeinflussen. Viele, viele Ausschlüsse, wo der Kunde heute das Gefühl hat, ich habe einen Fonds, der beispielsweise nicht in Tierversuche investiert, sind so nicht gut recherchiert und sind so auch nicht unserer Auffassung nach, wir haben uns sehr intensiv eben mit den verschiedenen Ausschlüssen beschäftigt, von der Qualität, wie es sein müsste. Und das Thema Tierversuche jenseits der gesetzlichen Anforderungen ist ein Thema. Das Thema aber auch neue Ausschlüsse, wie beispielsweise Ewigkeitschemikalien oder jetzt die möglicherweise kommende große Mode, Droge, Abnehmpille oder Abnehmspritze sind auch Themen, die überhaupt gar nicht von den Ratingagenturen bis dato gecovert werden. Und da denke ich, könnte man definitiv neue Impulse vertrieblich auch herbekommen. Aber das ist immer natürlich vorausgesetzt, dass der Asset Manager, der Anbieter letztendlich das Thema Nachhaltigkeit nicht beimengt, sondern im Kern vertritt. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Und würden Sie sagen, um jetzt eben eine Wiederbelebung der Nachfrage zu generieren, dass die Strategien, die schon am Markt existieren, grundsätzlich Anpassungen, Veränderungen vornehmen müssten, dass eben eine Neuausrichtung der Strategien erforderlich ist, der Fonds erforderlich ist, um das Interesse an ESG wieder zu steigern, müsste man einmal komplett sagen, so wir sanieren jetzt mal hier alle Strategien und dann sollte es klappen. Oder ist es eher wichtig, eben richtig zu kommunizieren, was eben der Kunde auch erwarten darf. Also das Handwerk,
Aber es
ja.
ist auch eine Frage natürlich dann der Kosten, ne? Wenn Sie das ummünzen, wir müssen dann auch natürlich aufhören, in der Kostenspirale mitzumachen, weil das ist letztendlich dann ein Produkt, was eine gewisse Qualität jenseits jetzt des Portfolio-Managements anbietet und das kostet. Auch bei Milliardenfonds, wenn Sie das dann ummünzen und richtig gute Qualitätsarbeit leisten und einen aktiven Ansatz fahren im Sinne der Wahrnehmung der Aktionärsrechte, der Qualitätskontrolle, der ESG-Ratingagenturen etc., das muss ja bezahlt werden. Und ich glaube, hier ist es dann auch eine Frage der Kommunikation, dass man Kundinnen und Kunden wirklich beibringt, dass das nicht im Vergleich zu setzen ist mit anderen aktiven Fonds, die ausschließlich auf finanzielle Kriterien Portfoliomanagement hin betreiben, weil wenn Sie einen holistischen Ansatz fahren mit Blick auf einen Nachhaltigkeitsfonds, dann ist es so viel mehr als das. Und dann ist das Portfoliomanagement und die Auswahl der Unternehmen ein Teilaspekt neben vielen, vielen anderen Punkten, die einen guten Fonds dann auszeichnen.
Vielleicht frech gefragt, dadurch, dass dann eben andere Dinge mehr im Fokus stehen, weniger jetzt der reine Profit, weniger jetzt das klassische Portfolio-Management, da könnte man doch auch sagen, gut, dann muss ich eben auch nicht mein Geld anlegen, dann kann ich es auch spenden. Warum soll man denn sich dann auch mit einer Strategie in Anführungszeichen zufrieden geben als Anleger, die vielleicht weniger Rendite erwirtschaftet, aber dafür eine
Auf
gute Nachricht?
Basis der normbasierten Werthaltung und aus der Überzeugung heraus, dass man eben für sich selber bestimmte Themen am Kapitalmarkt und in der Wirtschaft nicht mitmacht und davon nicht profitieren möchte. Also ich denke, der Spendenmechanismus, der vielleicht nachgelagert in einigen Fonds, wie beispielsweise bei uns vorhanden ist, hat überhaupt nichts mit meiner vorherigen Aussage zu tun. Sondern da geht es ja zunächst einmal darum, dass man für sich selber auf Basis einer klaren Wertvorstellung an Geld veranlagt. Und wenn Sie für sich selber entschieden haben, dass Sie keine Rüstung und keine fossilen Brennstoffe in Ihrem Portfolio haben wollten und im Zweifel auch keine Tierversuche, auch nicht die gesetzlichen Grenzen notwendig machen. Das ist ein großes Fragezeichen, weil es auch neue Verfahren diesbezüglich gibt, aber das ist ein anderes Thema. Dann denke ich aber, dass man hier wirklich nicht davon sprechen kann, das Geld zu spenden, sondern einfach für sich selber einen Wert hinzufügt, indem man sehr viel subtrahiert. Und dieses Subtrahieren und das Ausschließen von Dingen hat dann aber nichts mit Spenden zu tun, sondern hat etwas mit normbasierten Werthaltungen zu tun, die wir ja in ganz vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft ebenfalls stark vertreten und weiterentwickeln möchten.
Wir haben ja den Podcast mit Bedarf es neue Strategien überschrieben. Angenommen, Sie dürften, müssten jetzt eine völlig neue oder andere ESG-Strategien entwickeln. Wie würde diese im Idealfall aussehen müssen? Welche Ansätze würden Sie berücksichtigen, eben um sicherzustellen, dass die Strategie nachhaltig ist und auch eine positive Auswirkung erzielt?
Ja, gut. Also wir haben ja letztendlich unser Unternehmen 2018 auf der grünen Wiese gestartet und haben keine Altlasten. Insofern haben wir uns natürlich große Gedanken gemacht, wie wir möglichst in der Kombinationslogik verschiedene Ansätze miteinander verbinden können. Und ich würde schon sagen, dass unser deutscher Publikumsfonds sehr viel von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, aufgreift und kombiniert. Aber allgemein gesprochen denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, zu unterscheiden immer vor und nach dem Anlageentscheid. Und die Arbeit eines guten Nachhaltigkeitsfonds hört nicht mit der Veranlagung auf, sondern das, was nach dem Anlageentscheid passiert, ist eigentlich viel wichtiger als das, was vor dem Anlageentscheid entschieden wird und umgesetzt wird. Und in diesem Zusammenhang sollte man sich um seine Unternehmen, die im Fonds enthalten sind, treuhänderisch kümmern. Man sollte ab einer bestimmten Fondsgröße jedes Unternehmen so begleiten, dass man auf die Hauptversammlung geht, anwesend ist. Das passiert leider mitnichten, sondern es wird alles ausgelagert an Stimmrechtsvertreter, die wiederum nie auf den Hauptversammlungen präsent sind in physischer Form, wenn es sie denn noch gibt, die physischen Hauptversammlungen. Das ist ja ein anderes Thema. Und von daher ist also die Kombinationslogik zwischen einer Veranlagung, die auf Basis klar definierter normbasierten Werthaltung basiert und dann einer treuhänderischen Wahrnehmung von Aktionärsrechten weiterverfolgt wird, nach meiner Ansicht der beste Ansatz, für einen wirklich, eine wirklich nachhaltige Investition am Kapitalmarkt mit Aktien. Wenn wir jetzt über Anleihen und andere Anlageklassen sprechen, dann sind das natürlich nochmal andere Diskussionen. Aber rein jetzt im liquiden Bereich, im Eigenkapitalbereich zu bleiben, das denke ich, ist das A und O, dass also hier ganz klar sowohl als auch vor und nach dem Anlageentscheid gearbeitet wird.
Ja, mit Blick auf die Uhr frage ich meine Gäste immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie uns mitgebracht? Was dürfen wir in die virtuelle Bibliothek stellen?
Ja, es ist ja noch Sommerzeit und da liest man ja gerne, auch zumindest ich, sehr viel Hintergrundinformationen. Ich empfehle deshalb ein Buch von Friedrich Erlenger, Der Preis der Welt. Herr Erlenger, der ist Professor für mittlere und neuere Geschichte und an der Uni Gießen, hat geschrieben Eine Globalgeschichte des Kapitalismus. Und das ist insoweit spannend, als dass er eben die letzten 500 Jahre in dem Buch nachzeichnet, die ökonomisch hochgradig verflochtenen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Jurisdiktionen und meiner Meinung nach eine brillante Globalgeschichte des Kapitalismus, die eben von indigenen Amerikanern bis zu den bengalischen Seidenwebern dann nichts unberührt lässt und eben den wachsenden Wohlstand und die krasse Armut, die Unfreiheit, die Gewalt und die Gefährdung unseres Planeten, für die wir vielleicht jetzt heute den Preis bezahlen, nachzeichnet. Das würde ich empfehlen.
Ja, Herr van Zambeck, vielen Dank für Ihre Zeit. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, ebenfalls. Immer wieder gerne und bis bald.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, reingehört haben in unseren Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, die Folge positiv bewerten, auch gerne an Ihre Kollegen und Freunde weiterempfehlen. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.